So, man hört, wir sind noch in der Stadt. Alle sind draußen, die Sonne scheint und deswegen haben Nathalie und ich beschlossen, dass wir die Stadt verlassen, eine kleine Radeltour machen an den Starnberger See. Ja, jetzt geht's los. Und, freust dich?
Ja, ich freue mich riesig.
Seit meiner Kindheit und wahrscheinlich schon viel länger ist das so, sobald das Wetter schön ist, zieht's die Münchnerinnen und Münchner raus in die Natur. Ob mit Zug, Auto, Radl oder sogar Pferd, am liebsten Richtung Süden, wo die heilige Dreifaltigkeit der bayerischen Idylle wartet. Voralpenland, Seen und Berge. Und da fahren wir heute hin. Auf drei sozusagen exemplarische Ausflüge. Wir radeln an den Starnberger See, wir besuchen das Blaue Land auf den Spuren von Franz Marc und dem Blauen Reiter und am Ende wartet ein Sternemenü auf einer Berghütte. Mit dabei meine Nathalie, die liebt das nämlich auch alles so wie ich. Und bald dann auch ihr. Servus, ich bin Flo Scheirer. Ich bin hier geboren, also ein echtes Münchner Kindl, wie man hier sagt. Und ich liebe diese Stadt. Allein wie sie da liegt, im grünen Voralpenland, mit den Seen und dem Blick auf die Alpen unter einem weiß-blauen Himmel. Aber München ist natürlich mehr als eine Postkarte. Unter der glitzernden Oberfläche steckt die Stadt voller Eigenheiten und Widersprüche. Sie verändert sich ständig und schafft es durch ihre Traditionen doch, sie selbst zu bleiben. Ein paar dieser Mythen, Menschen und Geschichten möchte ich gemeinsam mit euch aufspüren, damit ihr euer ganz eigenes München kennenlernen und richtig genießen könnt. Ich würde ja behaupten, um München wirklich kennenzulernen, muss man die Stadt verlassen. Das klingt nur so lange paradox, bis man das Umland erlebt hat. Denn München ist besonders von ihm geprägt. Ob Essen, Tracht, Musik, Kunst oder Literatur, überall hinterlässt die Natur ihre Spuren. Somit ist die Landeshauptstadt nichts ohne ihr Umland und umgekehrt. Deshalb geht's in dieser Folge zu ein paar der schönsten Münchner Orte, die nicht in München sind. Als erstes, wie schon gesagt, mit dem Radl zum Starnberger See, auf den Nathalie und ich uns schon richtig freuen.
Ein bisschen Angst habe ich auch.
Vor was?
Ach, dass vielleicht viel los ist und wir mit unseren Radeln sind nicht so schnell wie die anderen.
Also es soll ungefähr 2,5 bis 3 Stunden dauern, ist eine gemütliche Tour. Und ja, jetzt fahren wir hier an der Isar gleich mal los.
Ja, da höre ich mich noch ziemlich chefig an, denn so viel vorneweg, dieser Zeitplan, der hat leider überhaupt nicht geklappt. Weil ja, ich sag's mal so, auch wenn der See nur 25 Kilometer Luftlinie südlich der Stadt liegt, sollte man seine Route gescheit planen, statt einfach mal auf Passtschuh-Basis loszufahren. Aber ich bin schon so viel hier im Münchner Süden unterwegs gewesen. Ja, im Kindergarten macht man hier schon die ersten Ausflüge, dass ich dachte, ich kenne mich doch super aus. Aber im Zweifel lieber einen einfachen Weg wählen und eventuell auch eine spezielle Fahrrad-App nutzen. Das habe ich leider alles nicht gemacht, aber immerhin hatte ich einen Plan.
Wir fahren also erstmal von München die Isar entlang, da gibt es einen Radweg. Immer Richtung Wolfratshausen fahren wir, kurz hinter Grünwald. Wenn wir dann rechts abbiegen, durch den Forst fahren und dann an die Nordspitze vom Starnberger See. Und dann fahren wir am Ostufer des Starnberger Sees runter bis nach Ambach. Und ja, dann schauen wir mal.
In Ambach befindet sich nämlich einer der schönsten Biergärten der Welt. Das finde ich und viele andere auch. Eigentlich heißt die Gaststätte zum Fischmeister, viele fahren aber einfach zum Bierbichler, weil der Besitzer eben Josef Bierbichler heißt. Der ist hier aufgewachsen, lebt hier und ist Schauspieler. Ihr kennt ihn vielleicht aus Filmen von Werner Herzog, Michael Haneke, Tom Tykwer, Doris Dörrie oder Caroline Link. Manchmal sitzt er auch in der Gaststube, möchte aber bitte in Ruhe gelassen werden. Ich bin dort mit Amedee Till verabredet, der früher für seine wilden Partys in München bekannt war und jetzt als Vollkontrast seit einem Jahr der Wirt ist. Zum ersten Mal war ich hier schon vor vielen Jahren mit einem Spätzle und auch mit dem Radl und ich war sofort von diesem superschönen Ort total begeistert. Wir haben damals eine andere Route gewählt. Man kann zum Beispiel sehr einfach durch den Forstenrieder Park fahren. Da gibt's asphaltierte breite Wege und keine Autos. Die kürzeste Route geht über die sogenannte Olympiastraße, dann aber mit Verkehr. Und ich habe mich für eine Route über den Isar-Radweg entschieden und mich dann gleich mal ordentlich verfahren. Auf der falschen, nämlich linken Seite der Isar, wo es richtig über Stock und Stein geht und alles ziemlich lange dauert. Irgendwann haben wir es dann doch in den Forstenrieder Park geschafft, wo die Wege gerade und gut befahrbar sind.
Wie hat dir meine Routenführung gefallen?
Prägst du das wirklich? Also die Tour ist anders, als ich erwartet habe, aber trotzdem super schön.
Eine weitere sehr schöne Strecke ist der Radweg an der Würm. Das ist ein kleiner Fluss, der aus dem Starnberger See nach Norden fließt und München im Westen bei Pasing durchquert. Nach der Würm ist auch die letzte, die Würmeiszeit benannt. Die hat vor 115.000 Jahren angefangen und bis vor etwa 10.000 Jahren gedauert. Und in dieser Zeit haben große Gletscher, die von den Alpen herunterkamen, das Münchner Voralpenland geformt. So wie der Isar-Loisach-Gletscher, der die Täler für die Isar und die Loisach in die Landschaft gegraben hat. Als die Gletscher dann geschmolzen sind, haben sie eine Moränenhügellandschaft, die Münchner Schotterebene und viele Seen hinterlassen. Ja, ich weiß, klingt ein bisschen wie in der Schule gerade, aber wenn man das weiß, versteht man einfach besser, warum es hier so aussieht. Und dem Starnberger See wurde ein so tiefes Becken gegraben, dass er nach dem Bodensee der See mit dem meisten Wasser in Deutschland ist. Von der Fläche her ist er in Bayern nach Boden und Chiemsee die Nummer 3. Bis 1962 hieß er noch offiziell Würmsee, wurde da aber schon länger Starnberger See genannt, weil es in Starnberg an der Nordspitze des Sees den ersten Bahnhof gab, mit dem die Münchner in die Sommerfrische fahren konnten. Die bayerischen Herrscher haben sich auf diesem herrlichen Gewässer vor Alpenkulisse schon seit dem Mittelalter vergnügt. Aus der Burg Starnberg wurde im Laufe der Zeit ein Schloss und 1662 hat der damalige Kurfürst von Bayern, Ferdinand Maria, sich ein riesiges Partyboot bauen lassen, den Buzentaur. Vorbild war das Staatsschiff Bucintoro, der Dogen von Venedig, und dementsprechend prächtig war der Buzentaur auch verziert. Das Schiff war fast 30 Meter lang, hatte 3 Etagen mit 120 Ruderern, Kabinen für die Gäste und ein Vorderdeck, auf dem die Royals protzen konnten. Der Buzentaur hatte mehrere Begleitboote für Essen, Bier und Wein, eine Fontäne an Deck und Platz für fast 400 Leute. Und damit cruisten die bayerischen Royals dann im barocken Stil mit Musik, Essen und Feuerwerk über den See und von Schloss zu Schloss. Da gibt's nämlich auch noch eins in Kempfenhausen, eins in Possenhofen und eins in Berg. Und da wurde im Sommer dann tagelang Seefest und Jagd veranstaltet. Auch König Ludwig II., der Märchenkönig aus dem 19. Jahrhundert, hat den Starnberger See geliebt.
Und auf den Bergen wohnt die Freiheit, und auf den Bergen ist es schön. Da, wo des König Ludwigs II. Alles seine Schlösser stehen.
Auf Schloss Berg hat er die meiste Zeit seines Lebens verbracht. Er hat von dort regiert, seine Bauten entworfen, sich mit Richard Wagner getroffen oder mit der Kaiserin Sissi. Doch letztlich wurde ihm der Starnberger See dann doch zum Verhängnis. Am 13. Juni 1886 ist er in ihm ertrunken, woran heute ein Kreuz im See und eine Kapelle erinnert.
Mit Gloriformen und Bandagen traten sie behendig auf. Nach Schloss Berg haben sie ihn hingefahren. Dorten endet dann sein Lebenslauf.
Das König Ludwig-Lied Auf den Bergen wohnt die Freiheit, ein bayerischer Klassiker, in dem vermutet wird, dass König Ludwig II. Gar nicht ertrunken ist, sondern mit Chloroformen betäubt und ertränkt wurde. Hier in einer Version von Kokonami, einem japanischen Paar, das in München lebt und die bei der Aufnahme in Gummistiefeln im See stehen vor diesem Gedächtniskreuz. Mehr König Ludwig II. Könnt ihr in der Podcast-Folge zum königlichen Leben in München hören. Heute residiert am Starnberger See vor allem auch der Geldadel. In keinem deutschen Landkreis leben so viele Einkommensmillionäre. Nirgends ist das Durchschnittseinkommen so hoch wie im Landkreis Starnberg. Deshalb kann man hier auch so viele, zum Teil sehr schöne alte Villen bewundern, wenn man, wie wir, das Ostufer entlang radelt. Zum Teil führt der Weg sogar mitten durch die Seegrundstücke, denn in der bayerischen Verfassung steht, jedermann hat das Recht auf den Genuss der Naturschönheiten und auf die Erholung in der freien Natur. Und dazu gehört auch das Wandern, Reiten, Rad- und Skifahren auf privaten Grundstücken und Wegen. Man darf dabei sogar Früchte und Pilze sammeln. Gut, wandern darf man auch in anderen Bundesländern, aber nur in Bayern steht der Naturgenuss als Grundrecht in der Verfassung. Außerdem hat man in Bayern ein Anrecht auf einen Biergarten und eine gescheite Brotzeit. Und dafür braucht es natürlich kein Gesetz. Das ist einfach so.
So, und wir sind endlich beim Gasthaus zum Fischmeister angekommen. Da gibt es erstmal links den Biergarten, gibt es auch eine Außenschenke, dann das Gasthaus selber. Aber das Tolle ist eben, es gibt auch noch mal ein Seegrundstück oder ein Strand. Das ist so ein Kiesstrand. Muss man über die Straße, dann geht es durch so ein kleines Gartentürl durch. Ja, und dann kommt man hier direkt ans Wasser auf so einem kleinen Kiesstrand. Links und rechts Papierbänke. Und da sitzen jetzt die Leute, trinken Bier und Aperol Spritz oder eine Apfelschorle. Ja, und man hat einen wunderbaren Blick auf den See. Und wenn man nach links schaut, dann sieht man da die Alpen. Herrlich. Und es geht ziemlich flach hier rein, aber das macht nichts, weil hier gibt es auch einen Anlegesteg. Und da fährt dann im Sommer auch der Dampfer. Ist natürlich kein Dampfer, also bayerische Seenschifffahrt. Da kann man Rundfahrt über den ganzen Starnberger See machen.
Und man kann natürlich auch so an- und abreisen. Zum Beispiel über die S-Bahn-Stationen in Starnberg oder Tutzing. Heute klappt das nicht mehr, das letzte Schiff ist schon gefahren. Außerdem haben wir beide Hunger und ich will mich ja noch mit Amedee Till unterhalten.
Servus, bin der Amedee Till, gebürtiger Münchner und wir sind hier bei mir, beim Fischmeister am Starnberger See in Ambach.
Genau, du sagst bei mir, weil du der Wirt bist. Seit wann machst du das?
Seit jetzt genau einem Jahr, mit ein paar Wochen noch dran.
Eigentlich bist du den Münchnern bekannt, weil du mit deinem Bruder zusammen immer ziemlich wilde Partys gemacht hast und aufgelegt hast. Ist er eigentlich jetzt hier sozusagen am entspannten Starnberger See der Maximumkontrast, oder?
Ja, naja, es sind ja dann schon viele Münchner, die hierher kommen, die man auch noch vom Ausgehen kennt. Man wird halt erwachsener und deswegen wird es halt auch ruhiger. Und ich wohne auch hier und da kommt man ganz gut zur Ruhe. Aber ja, es ist ein großer Unterschied.
Wie bist du dazu gekommen?
Weil es das Haus der Familie Bierbichler ist seit hunderten von Jahren und da man mich hier schon ein bisschen kannte und weil meine Familie auch immer schon oft hierher gekommen ist, hat sich die Familie Bierbichler für mich entschieden als neuer Pächter. Ich wollte eigentlich nicht nochmal in die Gastronomie zurück und da konnte ich halt dann nicht Nein sagen, so ungefähr, weil das ist ja schon ein Traum, vor allem als Münchner, weil das ist ja, also wenn man hier jeden Sommer war, genau.
Schon mit 5 war Amedee hier regelmäßig mit seinen Eltern. Das Lokal war in den 90ern beliebt beim linksalternativen Feuilleton. Über der Gaststätte hat das gelb angestrichene Haus mit seinen grünen Fensterläden 2 weitere Stockwerke und ein paar Balkone. Hier ist Ende der 70er der Münchner Schriftsteller und Filmemacher Herbert Achternbusch eingezogen. Er war liiert mit Annemiel Bierbichler. Ihr Bruder Josef Bierbichler war einer seiner wichtigsten Schauspieler. Und jetzt wohnt hier auch Amedee, in einer Wohnung über dem Gastraum, in dem wir gerade sitzen. Der ist frisch renoviert, aber mit der dunklen Holzvertäfelung und den großen Tischen sieht es trotzdem alt aus und sehr gemütlich.
Also es ist schon ein klassisches Gasthaus. Es gibt frischen Fisch aus dem See, jeden Tag geangelt von den Strobels nebenan. Den holen wir dann immer in der Früh. Und sonst den beste Schweinebraten Bayerns natürlich.
Oha.
Und das beste Bier, Augustinerbier.
Was für Fisch gibt's denn?
Also der Klassiker ist die Renke, genau. Und jetzt hatten wir tatsächlich gestern einen Zander. Also es ist immer die Strobels, wenn die was angeln. Zander angeln die mal so 3-mal im Jahr oder so. Das ist dann immer was Besonderes, kommt dann auf die Tageskarte. Gestern gab's Zander, heute gibt's Renke, Hecht und Schweinsbraten. Der kommt aber nicht aus dem See.
Hoffentlich.
Das ist ja komisch, das ist.
Habt ihr übers Jahr, ich könnte mir ja vorstellen, dass man jetzt da draußen in dem Biergarten auch super mal ein Sommerfest oder sowas. Ja. Also meine Frage, genau. Gibt es noch irgendwelche Highlights?
Ja, also es ist auf jeden Fall viel geplant. Wir haben nämlich auch viele hier, die im Team sind, wo die Eltern schon gearbeitet haben, wo die Mädels jetzt und die Jungs, die hier arbeiten, die 19, 20 sind, jetzt hier arbeiten. Es gibt ein paar, die eine Band haben, dann machen wir mit den Konzerten. Dann haben wir hier Nachbarn, die einen Plattenladen in München haben, die heißen Public Possession. Mit denen machen wir mal was im Sommer. Und vielleicht schaffe ich es noch, den DJ Hell zu überreden, der ist ja auch hier aus der Gegend, mal hier aufzulegen, oben auf dem Balkon. Das wäre auf jeden Fall, kann man auch mal ein paar lustige Partys hier machen oder Konzerte. Auf jeden Fall im Rahmen und eher tagsüber und entspannt.
Und im Winter, wenn der Biergarten zu ist, wie ist es dann?
Also im Winter machen wir euren Weihnachtsmarkt, dann machen wir auch oft Lesungen und eben auch Konzerte hier drin. Und es ist immer mit Leuten, die man kennt und die man mag und die irgendwie auch ein bisschen was mit hier zu tun haben. Es soll schon ein bisschen was mit der Idee von hier und mit der Umgebung zu tun haben und mit, dass man sich halt untereinander kennt.
Zum Beispiel, was wäre dann so eine Idee?
Na, wenn jemand das sich anhört gerade und so, kann er mir gerne eine E-Mail schreiben und Sachen vorschlagen.
Ah ja, cool. Ja. Okay, super.
Mal. Ja. Muss immer ein bisschen lustig und anarchistisch sein. Was ich aber merke, ist zum Beispiel, wenn wir Dienstag und Mittwoch hier zu haben, bin ich trotzdem die ganze Zeit hier, weil es einfach hier so schön ist und weil es, also es ist schon irgendwie, weiß nicht, es ist halt einfach, ja, das ist so ein guter Misch an die Leute, die hier arbeiten, arbeiten hier so gern, weil es hier besonders ist. Dann kann man halt hier schwimmen, das ist so toll. Es ist jeden Tag aufs Neue eine neue Herausforderung und das macht irgendwie so Spaß. Es passt so.
Nathalie und ich, wir können die Ruhe am See, nachdem wir Schweinsbraten und Zander gegessen haben, dann noch richtig genießen.
Na, jetzt der große Trubel vorbei. Fast alle Leute sind gegangen. Es ist abends. Und Nathalie und ich gehen nochmal auf den Steg. Rechts ist Abendsonne, links die Alpen. Unter uns, das Wasser ist doch so irre klar hier, oder?
Es schimmert richtig. Die Sonne glitzert da auf dem Wasser. Es ist wirklich so der schöne Sonnenuntergang. Oh, ich bin auf jeden Fall K.O. und werde sehr glücklich einschlafen. Pfiatti.
Wir verabschieden uns vom Fischmeister und machen uns auf die Heimfahrt. Wir radeln zum Starnberger Bahnhof, jetzt fast allein am See, zu den letzten Sonnenstrahlen das Ostufer entlang und denken uns, müssten wir wirklich öfter machen. So einen schönen Ausflug. Ein Bekannter von mir hat mal gesagt, die Münchner sind deshalb so entspannt, weil sie immer mit einem Spielbein in der Natur stehen. Mal an der Isar oder im Englischen Garten, mal am See, mal in den Bergen. Wenn's dir reicht in der Stadt, dann fährst halt raus. Lässt alles hinter dir und lässt dich erfüllen von der Schönheit der Natur. Und die ist an vielen Orten einfach so umbandig, dass ich es auch nach vielen Jahren oft kaum fassen kann, dass ich da wirklich mittendrin stehe, in dieser saftigen Wiese voller Butterblumen, um mich herum summende Bienen und grasende Kühe, an einem funkelnden See mit den schneebedeckten Gipfeln der Alpen im Hintergrund. So ging es auch den Malern der Künstlergruppe Blauer Reiter Anfang des 20. Jahrhunderts, die es liebten, in der Gegend um Murnau oder in Kochel am See zu malen.
Nächster Halt, Kochel.
Und natürlich sieht man ihren Bildern das an. Aber auch schon vorher prägte die Natur hier Kunst und Malerei. Zwischen 1850 und 1914 war München eine der wichtigsten Kunststädte der Welt. Es entwickelte sich sogar ein eigener Stil, die Münchner Schule. Das lag besonders an Ludwig I., der 1825 bayerischer König wurde. Er liebte und förderte Kunst und Architektur. Und nein, das ist jetzt nicht der Märchenkönig mit dem Schloss Neuschwanstein, das war sein Enkel Ludwig II., der vielleicht berühmteste bayerische König. Sein Opa, Ludwig I., war einer der prägendsten. In seine Herrschaft fiel die Industrialisierung. München wuchs rasant und es entstanden die Ludwigstraße, das Gärtnerplatzviertel, die Feldherrnhalle, der Königsplatz mit seiner griechischen Architektur und die beiden damals supermodernen Museen, die Alte und die Neue Pinakothek. Also sehr viele Orte, die Besucher und Touristinnen in München auch heute noch gerne besuchen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat das jetzt alles mit Ausflügen ins Münchner Umland zu tun? Kommt gleich, denn Ludwig I. ließ auch die erste Bahnlinie Deutschlands bauen, 1835 zwischen Nürnberg und Fürth. Und es folgten viele weitere Linien, die die Städter aufs Land gebracht haben.
Mit dem Zug kommt man eigentlich super von München ins wunderbare Voralpenland, heute nach Kochel am See, am Kochelsee. Denn hier hat Franz Marc gelebt, der zusammen mit Wassily Kandinsky die Künstlergruppe Der Blaue Reiter gegründet hat. Und er gehört bestimmt zu einem der berühmtesten Maler des Expressionismus. Und da war eben auch die Landschaft um Kochel super wichtig. Und ich treffe jetzt gleich auf Silke Lühr, die ist selber Künstlerin und macht hier so Kunstwanderungen auf den Spuren von Franz Marc. Das ist zum Beispiel eine schöne Möglichkeit. Man kann sich diese wunderschöne Postkartenlandschaft anschauen und sich gleichzeitig auch noch mit Kunst befassen. Die Sonne scheint, Spitzentag.
Okay, jetzt wisst ihr vielleicht gar nicht, wer Franz Marc ist, aber das muss man auch gar nicht, um diesen Ausflug zu genießen. Denn das Wichtigste über sein Leben erfährt man auf dem Spaziergang. Franz Marcs bekanntestes Bild ist sicher das blaue Pferd, das im Münchner Lehmbachhaus hängt. Franz Marc wurde in München geboren. Die Stadt zog in dieser Zeit, weil Kunstmetropole, aber auch Maler aus ganz Europa an. Zum Beispiel die Russen Alexei Jawlensky, Marianne von Werefkin und Wassily Kandinsky, die alle später Mitglieder des Blauen Reiters wurden. Zusammen mit Gabriele Münter, August Macke, Paul Klee, Alfred Kubin und noch vielen anderen. Die Bilder dieser Künstler kenne ich seit meiner Kindheit, weil meine Mutter die einfachen Formen und die strahlenden Farben einfach so liebt. Und erst viel später wurde mir klar, wie international bekannt und einflussreich der Blaue Reiter war. Vor allem für die moderne Kunst des 20. Jahrhunderts und die abstrakte Kunst. Dabei gab es den Blauen Reiter nur 3 Jahre. 1911 erschien ein Almanach, auf dem auch schon ein blaues Pferd von Franz Marc zu sehen ist. Danach folgten mehrere Ausstellungen, bis 1914 der Erste Weltkrieg begann. Viele berühmte Bilder sind im Münchner Voralpenland um Murnau und Kochel entstanden. Deshalb heißt die Region heute auch das Blaue Land. Diesen Ehrentitel hat ihm angeblich Franz Marc gegeben, weil manchmal so ein blauer Schimmer über der Landschaft liegt. Heute, bei meinem Ausflug, ist der Himmel strahlend blau.
Ja, die Fahrt hat jetzt ungefähr 1 Stunde gedauert. Kann man gut mit dem Bayern-Ticket fahren. Das ist so ein Tagesticket. Da kann man mit dem Bayern-Ticket sozusagen hierher fahren und auch wieder zurück. Mal schauen, wo die Silke ist. Servus, hallo.
Hallo.
Die Kochelseebahn gibt es seit 1898. Es war die Zeit der Industrialisierung und der Urbanisierung. Um 1800 lebten in München etwas mehr als 40.000 Menschen. Ende des 19. Jahrhunderts waren es fast 500.000. Viele Menschen lebten auf engem Raum. In der Luft, der Rauch der Kamine und Fabriken. Als Reaktion auf die Enge und den Schmutz in der Stadt entstanden in dieser Zeit viele Reformbewegungen, die ein Zurück zur Natur propagierten. Von der Romantik bis zum Jugendstil und später auch der Expressionismus, zu dem man den Blauen Reiter zählt. Lustigerweise war es dann die Eisenbahn, also ein Kind der Industrialisierung, die die Künstler raus in die Natur gebracht hat. Franz Marc, der gleich in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs in der Schillerstraße aufgewachsen ist, ist oft mit seinem Vater mit dem Zug raus aus der Stadt gefahren. Sein Vater Wilhelm hatte selbst an der Münchner Kunstakademie studiert und malte vor allem Landschaften und Alltagsszenen am liebsten in der Natur.
Der Vater war ja Maler und die sind dann halt nach Kochel gekommen mit Malsachen, dem Malkoffer, Staffelei, sind wandern gegangen und haben also hier Plätze besucht. Und das hat Franz Marc von seinem Vater auch übernommen und ist Zeit seines Lebens immer wieder hier nach Kochel gekommen und hat hier gemalt und sogar sich mal für ein halbes Jahr einquartiert in einer Wohnung. Das ist gar nicht weit von hier. Das ist eins unserer ersten Ausflugsziele. Ja, wollen wir da mal hingehen?
Ja, sehr gerne.
Silke Lührs ist selbst Künstlerin und weil sie Franz Marc und den Expressionismus so liebt, kennt sie sich bestens aus und bietet auch diese Führungen an. Besonders gern natürlich an so schönen Tagen.
Oh, ist das Wetter schön.
Oh, Wahnsinn. Herrlich. Das ist wirklich jetzt der perfekte Tag.
Das ist ein Geschenk, oder?
Total. Also wenn man hier in Kochel ankommt, das ist ein kleiner Ort,
sieht man ein paar Fachwerkhäuser, einen kleinen Bahnhof und da vor allem im Hintergrund sieht man die Berge. Also schon jetzt ist es eigentlich ein bisschen wie auf einer Postkarte oder wir sind in der Postkarte. Herrlich. Also muss man einfach sagen, dafür lieben wir Münchner München, dass man wirklich einfach in einer halben, dreiviertel Stunde, in einer Stunde ist man einfach in der schönsten Landschaft.
Der Kochesee liegt direkt am Rand der Alpen, noch im flachen Teil, umgeben von Wiesen und Schilf, aber direkt dahinter ragen der Jochberg und der Herzogstand mit über 1500 bzw. 1700 Metern in die Höhe. Ja, und das sieht wirklich auch so spektakulär aus, wie es klingt.
Ja, wir gehen jetzt hier durch den Torbogen, durch den Rosenbogen vom Hotel Waltraut. Das ist auch ein Platz, den Franz Marc mit seinem Vater besuchte. Im Hotel Waltraut gab es einen eigenen Schlachtraum. Und dort sind viele der Tierstudien entstanden. Also diese Kohlezeichnungen, die Pferdeköpfe, die so bekannt sind. Wir werden auch eine Fotografie gleich sehen, an der Hauswand angebracht. Hier sind diese Studien entstanden.
Wann war das dann ungefähr?
Franz Marc ist 1880 geboren, also das war vor 1900.
Hier hat Franz Marc also schon als Kind gelernt, wie man Pferde malt und zeichnet. Damals noch möglichst realistisch. Später studierte er auch an der Münchner Kunstakademie, brach das Studium aber ab, weil es ihm zu konservativ war. Dort wurde in dieser Zeit immer noch die sogenannte Münchner Schule gelehrt, bei der es vor allem darum ging, Gegenstände möglichst realitätsnah und schön abzubilden. Im Expressionismus geht es eher darum, die Gefühle des Künstlers oder des Objekts darzustellen.
Franz Marc hat sich daran interessiert, wie es den Wesen dem Gegenüber wirklich geht. Also er wollte nicht so den schönen Schein darstellen, sondern das Innere zeigen. Und was man hier erkennen kann, ist, dass die Farbgebung schon recht leuchtend ist. Also das ist ja, wofür Franz Marc so bekannt ist, diese bunten, sehr fröhlichen Tierbilder. Und hier sieht man so die ersten, ja, wie soll ich sagen, Anzeichen für den Weg dorthin.
Und dann da unten, da sind die Pferde jetzt schon eher so rot und lila. Das ist dann schon expressionistisch, oder?
Ja, also die späteren Arbeiten von Franz Marc haben sich ja immer mehr in diese Richtung entwickelt, zu diesen flächigen, leuchtenden Farben. Und die Formen selber sind vereinfacht, also reduziert auf das, was Franz Marc nannte, die wesentliche Grundform. Und zwar meinte er, wenn man alles, was unwichtig ist, weglässt, betont man das, was wichtig ist. Und somit hat er diese fast silhouettenartigen Formen ja auf diese Essenz reduziert.
Ich habe diese strahlenden Farben schon immer geliebt. Meine Lehrerin in der Rudolf-Steiner-Schule wollte mir so einen zarten, sanft, friedlichen Aquarellstil beibringen, hatte aber keinen Erfolg damit. Ich wollte, dass es knallt, wie bei den Expressionisten. Und ich mochte auch die einfachen Formen. Marcs Freund Wassily Kandinsky ging dabei so weit, dass irgendwann überhaupt keine Gegenstände mehr zu erkennen waren. Weshalb er als einer der Erfinder der abstrakten Kunst gilt. Im 20. Jahrhundert war das bald ganz normal, aber damals, 1911, konnten die meisten Kritiker in München mit diesen Bildern wenig anfangen. Und überhaupt, ein Pferd ist doch gar nicht blau und keine Kuh ist gelb.
Als Franz Marc 1906 sich hier einquartiert hatte, ging er mit seinen Malsachen. Er war begleitet von zwei Künstlerkolleginnen, der Marie Schnür und der Maria Frank. Und ja, sie gingen halt hier täglich mit ihren Malsachen. Nun muss man sich das so vorstellen, er hatte einen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte. Und die Frauen hatten wunderschöne Kleider und Röcke mit Schirmchen. Und ja, und wenn es nicht gerade regnete und das Wetter das erlaubte, dann sind sie genau diesen Weg hier lang gegangen.
Ja, wir gehen gerade einen Feldweg entlang. Links ist eine Wiese und rechts ist eine Wiese, wo auch Kühe dann unterwegs sind. Und hier und da ein Fachwerkhaus oder hier sogar ganz schickes, fast schon eine Fachwerkvilla mit Türmchen.
Ja, und hier kann man sehen, diese Landschaft, die er halt immer wieder gemalt hat, diese weichen, fließenden Formen, die weißen Wolken, die so in den Bergen hängen. Und was Franz Marc wunderschön gemacht hat, ist, dass er die Formen der Landschaft hat einfließen lassen in die Grundkomposition, die sich dann auch wieder gespiegelt hat in der Form der Tiere. Was er zeigen wollte, ist, dass alles miteinander verbunden ist und dass die Tiere eins sind, also in Harmonie mit der Natur. Und das war für ihn sein großes Vorbild. Das hat er sich also quasi für die Menschen gewünscht, dass sie also auch nicht von ihrem instinkthaften Sein, von ihrem natürlichen Sein getrennt sind, sondern dass sie auch eins verbunden sind mit der Landschaft und mit der Natur.
Besonders schön kann man das sehen auf der Kohlleite, dem Lieblingsmalplatz von Franz Marc, einem grünen Hügel mit einem wunderbaren Blick über Kochel, den See, die Hügellandschaft und dahinter die Berge. Hier sind viele seiner Bilder entstanden.
Möchte man das Thema Freude zum Beispiel ausdrücken, also Lebensfreude, dann wird man tendenziell eher zu den leuchtenden Primärfarben greifen, so wie das Franz Marc gemacht hat. Und das ist ja wunderbar zu sehen bei den orangenen Pferdchen oder bei der gelben springenden Kuh, den roten Rehen. Also hier leuchten ja immer diese doch eher fröhlichen Farben.
Das Bild mit der gelben Kuh, die so fröhlich und begeistert über die Weide springt, hängt heute im Münchner Lehmbachhaus. Doch leider hatte die Freude und die Idylle 1914 ihr Ende. Franz Marc zog, wie so viele junge Männer in dieser Zeit, in den Krieg. Das bedeutete das Ende des Blauen Reiters. Franz Marc fiel 1916 bei Verdun, da war er gerade erst 36 Jahre alt. Begraben ist er aber in Kochel am See.
Und der Friedhof ist ja wirklich sehr idyllisch, ne?
Also wir stehen hier am Friedhof und hier sind verschiedene Gräber, Kies dazwischen, alles rund um die kleine Ortskirche hier und direkt vor uns ein relativ kleines Grab, da steht Franz Marc und Maria Marc drauf und oben drüber ist so ein geschmiedetes Eisenkreuz.
Nach dem Spaziergang kann man in Kochel dann noch ins wirklich sehr schöne Franz-Marc-Museum gehen, einen Spaziergang zu einem Wasserfall machen oder im See baden. Und wem der zu kalt ist, es gibt auch eine Therme mit Saunalandschaft. Etwas weiter liegt die Staffelalm, zu der Franz Marc schon mit seinem Vater gewandert ist und wo heute auch ein Bild von ihm hängt. Und etwas weiter oben liegt der Walchensee, der tiefste See Deutschlands mit türkisblauem Wasser. Von dort fährt eine Gondel auf den Herzogstand. Und von da hat man einen wunderbaren Blick auf den Kochelsee und den Walchensee und in die Alpen und ins Voralpenland. Das sind nur ein paar Dinge, die man hier machen kann. Weitere Museen mit expressionistischen Künstlern gibt es außerdem in Bernried, am Starnberger See, in Murnau und in Penzberg. Und nicht zu vergessen in München, das Lehnbachhaus. Doch jetzt kommt der dritte Ausflug in dieser Podcast-Folge, in dem geht's auf eine Berghütte.
Klar, von München aus kann man schön in die Berge fahren, zum Beispiel auf eine Hütte, das machen wir heute. Also die Nathalie ist auch mit dabei.
Servus.
Und wir haben uns die Fraßdorfer Hütte ausgesucht, denn da kommt man an so einem Sonntagnachmittag leicht hin. Das dauert bloß so eine Dreiviertelstunde von München aus mit dem Auto. Mit dem Zug kann man auch fahren nach Fraßdorf. Und dann von dem Parkplatz Lederstube aus geht es rauf, ungefähr eine Dreiviertelstunde, also keine besonders lange Tour.
Es gibt aber auch einen hübscheren, schmaleren Weg ab Aschau. Die Fraßdorfer Hütte liegt nicht so hoch wie viele Alpenvereinshütten und hier gibt es auch keine typischen Matratzenlager und Karsspatzen. Also nichts gegen solche Hütten. Ich liebe sie, weil man da an Orten übernachten kann, die wirklich weit oben in den Bergen liegen. Aber dafür muss man sich schon ein bisschen mehr Zeit nehmen als einen Sonntagabend. Außerdem wollte ich euch und auch der Nathalie was Neues zeigen. Denn wenn wir oben an der Hütte angekommen sind, gibt's eben keine Karsspatzen und keine Leberknödelsuppe, sondern ein 8-Gänge-Menü mit Weinbegleitung. Das klingt glamourös, der Aufstieg ist es eher nicht, was auch ein bisschen an unserem Zustand liegt.
Nathalie und ich haben jetzt einen Theaterbesuch und zwei 50. Geburtstage hinter uns an diesem Wochenende.
sind topfit. Nach dem Wochenende. Da tut es total gut, am Sonntagnachmittag in der Natur bei frischer Luft auf den Berg rauf zu gehen. Und das ist eben das Schöne von München aus. Wenn man nur eine Stunde zurück braucht, dann können wir eben, weil wir am Montag beide erst um 10 arbeiten müssen, schön oben auf der Hütte noch frühstücken. Und dann?
Dann fahren wir heim.
Dann fahren wir heim und in die Arbeit.
Servus. Die Fraßdorfer Hütte liegt etwa auf 950 Metern, hat wunderschöne grüne Wiesen und ist umringt von tollen Gipfeln wie der Kampenwand, die man von der Hütte aus alle gut bewandern kann.
Also das nächste Mal schauen wir nochmal auf die Wetter-App.
Ja, kleiner Tipp, ja, bevor es losgeht in die Berge, schaut mal einen Wetterbericht und dann nimmst du vielleicht eine Regenjacke mit, falls es zufällig plötzlich regnet. Ja, ich lache so ein bisschen, weil die Nathalie vergessen hat, eine Regenjacke mitzunehmen. Was am Ende dann heißt, dass er wahrscheinlich meine bekommt und ich dann keine habe. Aber
das macht nichts.
Es macht nichts, gell? Ja. Also Nathalie hat beschlossen, dass das mir gar nichts macht, wenn ich keine Regenjacke dann habe.
Du bist ein Naturbursch.
Ja, für alle. Am liebsten nackert.
Das Restaurant der Hütte heißt Stuben und da findet heute ein besonderer Abend statt. Markus Erbach, der Küchenchef, hat sich den Sternekoch Dominik Wachter eingeladen. Die beiden sind befreundet und wollen heute Abend zusammen kochen.
So, jetzt sind wir wie lang gelaufen?
Dreiviertelstunde.
Dreiviertelstunde und das da links, also Terrasse mit Sonnenschirmen, die Fraßdorfer Hütte. Ja, man sieht, dass die renoviert wurde. Da ist es oben, sind Solarzellen drauf, das warme Wasser. Aber man sieht auch, dass sie alt ist, weil sie nämlich Schindeln, also diese Holzschindeln auseinanderwand hat. Schön schaut's aus. Oben kommt ein bisschen Rauch raus.
Und ich habe jetzt einen gescheiten Durst.
Darf ich den Rucksack abnehmen?
Ja, sehr gern. Das ist nämlich ganz schön schwer.
Nachdem wir unsere Sachen auf das kleine, aber sehr gemütliche Zimmer gebracht haben, gehen wir wieder runter in die Stuben.
Alles neu gemacht hier, aber ganz einfache Materialien, vor allem Holz. Also es passt total zu Hüttengefühl, aber es gibt hier überhaupt keinen Kitsch. Genau, und wenn man reinkommt, links ist dann eine Bar und da ist auch die Küche, die ist offen, da kann man reinschauen. Ja, und da stehen dann auch schon die Köche von heute Abend und arbeiten fleißig an den 8 Gängen, die es heute zum Essen gibt.
Ich spreche aber erstmal mit Ludwig Kramer-Klett. Dem gehören nämlich die Fraßdorfer Hütte und die umliegenden Ländereien. Er ist groß, wirkt jung und ist eher so Typ buddhistischer Kunstfreund als bayerischer Großgrundbesitzer. In Berlin ist er bekannt für das Katz Orange. Die Fraßdorfer Hütte hat er in der Corona-Zeit renovieren und umbauen lassen.
Es war eine Hütte davor, die war so ein bisschen, also mehr vielleicht, was man so erwartet, irgendwie aus Berghütte in unserer Region. Also es waren so Bettenlager oben und alles Mehrbettzimmer und so weiter. Und ich wollte einfach ein bisschen eine bisschen erwachsenere Version machen, so von einer Berghütte. Also schon urig alles und schlicht, aber so, wo man eben auch hingeht, wenn man einfach auch mal irgendwie so einen ganz leicht höheren Anspruch hat an die Art und Weise, wie man gerne übernachten möchte oder halt nicht mit 6 Leuten im Zimmer, sondern auch mal ein schönes Doppelzimmer mit seiner Liebsten oder wie auch immer, ja.
So wie wir jetzt.
Wie ihr voll gut. Jetzt. Genau.
Ja, wir haben unser Zimmer schon gesehen. Aber wir sind jetzt hier im Gastraum. Die Küche ist offen. War das für dich von Anfang an klar, dass du das so machen willst?
Ja, das wollte ich irgendwie. Ich wollte gerne, dass ein Feuer in die Mitte kommt irgendwie und dass es auf dem Feuer zubereitet ist. Genau, und dann auch, dass die Küche einfach offen ist im Gastraum und dass das mehr so eine Einheit ist. Ich mag die Hütte einfach besonders gerne, weil sie hat schon was sehr Helles im Endeffekt. Davor war es sehr viel dunkler. Jetzt hat sie was sehr Helles, was Warmes, was ein bisschen Strahlendes. Wenn die Sonne draußen ist, ist es eine sehr, sehr schöne Atmosphäre hier drinnen. Ja. Aber gleichzeitig ist es eben doch auch irgendwie total urig und gemütlich und du hast dieses ganze Holz da und so weiter. Also ich finde, es ist von dem her sehr, sehr gut gelungen, atmosphärisch einfach.
So, jetzt gehen wir mal durch so eine Holztür, wo oben ein kleines Geweih noch hängt. Und hier sieht man schon die Weinkühlschränke.
Ja, unsere Weinkühlschränke ist jetzt auch natürlich ein bisschen was Ungewöhnlicheres für eine Berghütte, dass wir hier so eine tolle Weinauswahl haben. Es ist ja hier jetzt auch nicht in dem Sinne wirklich eine klassische Berghütte, wo du jetzt deine Wiener in der Erbsensuppe kriegst, sondern das ist ja schon hier eine sehr gewissermaßen aufwendige Küche, die hier angeboten wird. Die Produkte sind ja sehr aufwendig hier aus der Region, werden die bezogen von unseren lokalen Fischern, Jägern hier aus unserem eigenen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb haben wir das Wild. Wir haben hier ein Projekt mit den lokalen Landwirten gestartet, dass wir die alten, man könnte sagen pensionierten Milchkühe den Bauern abkaufen, die im Grunde genommen eigentlich dann traurigerweise einfach direkt an den Schlachthof verkauft werden oder dorthin transportiert werden. Und wir haben gesagt, wir wollen schauen, dass wir das irgendwie ein bisschen tierfreundlicher gestalten, kaufen die und stellen die einfach hier nochmal ein paar Jahre auf die Alm und irgendwann werden sie dann mit einem Weideschuss oder also ganz lokal geschlachtet und dann hier verarbeitet. Immer noch traurig, ein Tier ins Jenseits zu befördern, aber entspricht halt der lokalen Kultur. Und
also so ein bisschen wie ein Gnadenhof mit Endverarbeitung.
Mit Endverarbeitung, genau. Und das ist natürlich eine interessante Frage. Weil du kannst dir das natürlich anschauen, wie wird mit Tieren allgemein auf der ganzen Welt so umgegangen. Aber dieses so einfach vollkommen sinnlose, hirnlose Fleisch in sich reinstopfen, ohne darüber mal nachzudenken, was das bedeutet, ist etwas, was, wohinter wir nicht stehen. Und natürlich haben wir aber neben tierischen Produkten auch ganz tolle vegetarische Produkte, haben lokale Gartenbetriebe, mit denen wir zusammenarbeiten, gehen hier im Wald, sammeln, machen alles Mögliche. Also hier wird sehr viel Aufwand betrieben, ja, was die Küche angeht. Ja, sehr,
aber
sehr
es gut. Macht doch Spaß, oder?
Natürlich, natürlich. Ja, es macht immer Spaß, wenn man irgendwas mit Liebe macht, dann ist der Aufwand auch kein Stress. Ja.
Unter diesem Motto steht eigentlich der ganze Abend. Essen und trinken wie im Restaurant mit der Entspanntheit einer Hütte, wo man am Berg alle duzt und sofort ins Gespräch kommt. Neben Nathalie und mir sitzt ein junges Paar aus Traunstein, Gianni und Andi, die gutes Essen so lieben wie wir.
Grundsätzlich haben wir einfach Lust an gutem Essen und vor allem an einem Abend, der Spaß macht. Und ich glaube, das macht auch ein Mehrgang-Menü und ein Abendessen in der Art aus. Und bei uns in der Region, also im Chiemgau, tut sich da extrem viel. Es gibt viele tolle Köche, die einfach Gas geben, auch einen Stern verdienen und bekommen. Und wir wollen das gerne unterstützen und einfach mit dabei sein.
Chiemgau, so heißt die Region, in der wir gerade sind, südöstlich von München Richtung Salzburg. Hier liegt auch der Chiemsee, genannt das Bayerische Meer, weil nach dem Bodensee der zweitgrößte See in Bayern und auch traumhaft schön, natürlich. In den letzten Jahren wurden hier einige Restaurants mit Michelin-Sternen ausgezeichnet, darunter auch Wachters Foodbar in Prien am Chiemsee. Aber heute kocht Dominik Wachter ja hier auf der Fraßdorfer Hütte. Von ihm kommt auch der erste Gang.
Wir haben hier eine Ränke von der Künstlerfischerei Lex. Die sind nur angesalzen und dann oben mit einer Ponzu gestrichen und dann flambiert. Und da habe ich karamellige Noten drin, die aber dann mit der Ponzu generell sehr gut harmoniert. Bon Appetit, viel Spaß.
Und Spaß haben wir. So viel Spaß und so viel unglaublich gutes Essen, dass ich es hier gar nicht alles aufzählen kann. Da die Küche offen ist, kann man jederzeit rübergehen und dem Küchenpersonal bei der Arbeit zuschauen. Ich stelle mir eine Küche ja immer ein bisschen hektisch vor, besonders bei einem 8-Gänge-Menü. Und wo es stressig wird, da wird auch der Ton mal rauer. Aber hier sind alle sowas von freundlich und gut drauf.
Eigentlich die Idee war, eine Küchenparty zu machen.
Jetzt sind wir schon hier in der Küchenparty.
Jetzt haben wir es eigentlich schon fast geschafft. Also ich bin eigentlich ganz glücklich. Ich finde einfach schön, wenn die Leute auch mal hinter die Kulissen sehen, auch mal in die Spülküche gucken und wer arbeitet da, wer ist dafür verantwortlich, dass es am Ende so reibungslos abläuft auch. Ja. Dass es nicht eben nur Dominik und ich bin, ist eigentlich schön zu sehen.
Markus Erbach kommt mir ganz schön geerdet und glücklich vor hier oben. Und bescheiden, wenn er sagt, er sieht sich vor allem als Vermittler zwischen den Produkten der Produzenten und seinen Gästen.
Darum geht es mir ein bisschen, um gute Produkte und dann am Ende das relativ einfach zu gestalten. Also gar nicht, um das Produkt so viel Shishi zu machen, sondern ich habe eine geile Kartoffel, ich habe eine geile Tomate. Wie kriegen wir die noch auf ein anderes Level, ohne sie zu verkünsteln, ohne dass man das Grundprodukt vergisst?
Natürlich bedeutet das viel Arbeit. Und deshalb ist das Essen auf der Fraßdorfer Hütte auch teurer als auf anderen Berghütten. Aber mittags kriegt man hier auch günstigere Brotzeiten. Abends dann mehrgängige Menüs. Der von Markus selbst hergestellte Stracciatella-Käse mit Milch von der Alm zerschmilzt auf der Zunge. Die geräucherte Kartoffel mit Bärlauch von der Alm ist ein weiteres Highlight an dem Abend, genauso wie die Flanksteaks mit Radicchio, zubereitet am offenen Feuer. Aber wir lernen an diesem Abend ja nicht nur Markus Erbach kennen, sondern auch Sternekoch Dominik Wachter von Prien am Chiemsee. Sein Lieblingsgang an dem Abend.
Das ist die Seeforelle vom Müllnerhof. Die wird ganz zart gegart, ein bisschen mit Öl eingestrichen. Das Filet hat davor 5 Tage gereift. Und dann wird es kurz angebeizt in der Salzlake. Dazu haben wir eine Beurre Blanc aus der klassischen französischen Küche mit Holunderbeeren, was man da vorne sieht, die unreif geerntet werden. Ein bisschen Wildkräuter, Zitronenkonfit, Sauerteig-Crunch. Ich sage immer, ich mag am liebsten Gericht, die einen umarmen. Ja.
Montag und Dienstag ist die Küche auf der Hütte geschlossen. Dann wird zerlegt, fermentiert und eingelegt. Oder Markus geht Pilze, Beeren, Kräuter und Pflanzenteile sammeln, Fichtenspitzen zum Beispiel, die dann nach 3 Jahren für unser Dessert verwendet werden, wie die Bedienung erklärt.
Es ist ein saurer Waldspaziergang, haben die Jungs aus der Küche mir ins Ohr geflüstert. Es ist komplett aus Fichte, der Schaum ist aus Fichte gezaubert, das Sorbet ist aus Fichte und der Crunch ebenso. Genau, ein kleines Prädessert.
Sind es die Fichten, die eingelegt sind?
Ja, Fichtennadeln zum Beispiel. Genau, Grundlage dessen. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Genießt es.
Prädessert, das heißt, es gibt noch einen. Geil.
Also dieser Fichtennachtisch, der bringt meine Geschmacksrezeptoren und meine Zunge auch nach einigen Gängen nochmal so richtig zum Zappeln. Und am Ende sind alle glücklich. Auch Gianni vom Nachbartisch.
Voll gut. Mein Favorit ist auf jeden Fall der Fisch gewesen.
Wahnsinn, gell?
Boah, es war der Hammer.
Natalie? Mein Hero, oh, das ist sehr schwierig zu sagen. Also die bayerische Garnele fand ich schon extrem sehr gut mit dem Kürbis und Ingwer. Das war einfach der Wahnsinn.
Also einen besseren Sonntag nach so einem Wochenende kann ich mir gar nicht vorstellen. Und morgen stehen wir dann auf, sind hier alle weg, frühstücken, Sonne scheint. Wir schauen auf die Berge und dann fahren wir wieder Richtung München.
Also, ihr habt's gehört. Die Menschen in und um München, die lassen sich gern von der Natur inspirieren. Egal ob Normalo, Künstler, Koch oder Musiker. Und die Natur, die prägt das Lebensgefühl der Stadt total. Es lohnt sich also auf jeden Fall mindestens einen Tag für Ausflüge einzuplanen, wenn ihr nach München kommt. Wie wäre es mit einer Zug- und Zahnradbahnfahrt auf den höchsten Berg Deutschlands? Geht auch im Winter zum Skifahren. Oder ein Tandem-Paragleitsprung vom Wank. Oder doch durch die Partnachklamm. Salzburg ist auch nicht weit. Es gibt so viel mehr, was ihr noch tun könnt, aber das passt jetzt wirklich nicht mehr in diese Folge. Dieser Podcast ist eine Produktion von Audiofreund im Auftrag von Einfach München. Redaktion Nansen und Picard. Die Musik stammt von G-Rake und den Landlackschwistern, außer das König-Ludwig-Lied Auf den Bergen wohnt die Freiheit. Das haben Kokonami gesungen. Ich bin Flo Scheirer. Vielen Dank fürs Zuhören. Servus.